Guten Morgen euch allen. Ich freue mich, heute mal wieder hier vorne zu stehen. Es ist ganz seltsam, so lange nicht hier gestanden zu haben. Das gab es in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich nicht, dass ich mal so lange nicht zu euch sprechen konnte hier. Und deshalb freue ich mich heute besonders. Wir haben eben den Pfingsttext für heute gehört, und es war gar nicht der Pfingsttext, oder? Es war der Himmelfahrtstext. Habt ihr gemerkt? Ganz bewusst habe ich diesen Text ausgewählt für heute, weil er so viel über Pfingsten sagt. Jesus, der Auferstandene, wie er zum Vater in den Himmel zurückkehrt. Und bevor er zurückkehrt, ordnet er manches hier. Und er bereitet Pfingsten vor, das Kommen des Heiligen Geistes. Unser Thema heute Morgen soll sein, was dieser Text über Pfingsten sagt. Oder genauer, was war Jesus wichtig für Pfingsten? Was war ihm wichtig? Was lernen wir für Pfingsten heute? Ich will noch vorwegschicken, es ist für mich eine ganz besondere Predigt. Denn am vergangenen Montag habe ich mich mit Freunden zusammengesetzt, natürlich in diesen Zeiten digital zusammengesetzt. Und wir haben über diesen Text ausgetauscht. Wir haben, das ist zum ersten Mal in den Jahrzehnten, die ich nun predige, dass wir gemeinsam eine Predigt vorbereitet haben. Und jeder konnte sagen, was Jesus ihm zu diesem Text sagt. War ein ganz tolles Erlebnis. Wie reich das ist, wenn in der Predigtvorbereitung Gott zu vielen spricht. Und deshalb möchte ich euch gerne das weitergeben, was wir zusammengetragen haben. Haben wir keine Folien, merke ich gerade? Keine Predigtfolien? Okay. Ja. Der Heilige Geist weht, wo er will. Wir sind an Pfingsten und da haben wir heute mal keine Folien. Ein erster Punkt. Pfingsten bedeutet Gehorsam. Pfingsten bedeutet Gehorsam. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 1 nochmal die Verse 4 und 12. Und als Jesus mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg weit entfernt. Er sagt ihnen, geht nach Jerusalem und wartet, und sie tun's. Ganz einfach. Ein Sabbatweg, das ist ungefähr 1 Kilometer, der Weg, den man am Sabbat zurücklegen durfte. Sie sind ja auf dem Ölberg und jetzt warten sie darauf, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Sie machen einfach das, was Jesus ihnen sagt. Das wünsche ich mir für mein eigenes Leben, auch dann, wenn mir, und das ist ihre Situation hier, vieles sehr unklar ist, dass ich einfach das mache, was Gott sagt. Punkt. Seid ihr auch Meister im Diskutieren, Grübeln, oder auch Gründe finden, warum man das nicht tut, was Gott sagt? Also ich bin es manchmal. Einfach tun, was Jesus sagt, ohne diskutieren, uminterpretieren, in Frage stellen. Ein bisschen wird aber doch noch diskutiert, Vers 6. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Hat sie ja interessiert. Das ist ja so ein anderer Messias, als sie erwartet haben. Jetzt will er in den Himmel zurück, die Königsherrschaft hier sichtbar auf Erden. Das ist etwas, was mich sehr mitnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir hatten vorhin auch gehört, wir sind ja an Himmelfahrt. Die 40 Tage vorher hat Jesus offenbar von nichts anderem zu ihnen geredet, als vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes, 40 Tage lang. Stellt euch mal die Bibelarbeit vor. Ist doch fantastisch. Aber verstanden haben sie es nicht. Immer noch nicht verstanden und immer noch Fragen. Das berührt mich gerade auch in diesen Zeiten von Corona. Weiß nicht, wie es euch geht. Es kommen so viele Deutungen, Videos, Predigten und sonst etwas. So viele Stimmen, was Gott in dieser Zeit möchte oder auch nicht möchte. Wir hatten in der Woche Pastorentreffen auch und die Pastoren haben auch erzählt, ja, es prasselt nur so auf einem ein. Und die Gemeindeglieder bekommen das mit. Und was machen wir jetzt mit diesen ganzen Stimmen zu Corona, was das soll? Wie soll ich das in die Endzeit einordnen? Welche Menschen straft Gott gerade oder auch nicht? Und was da so alles kommt? Man diskutiert, man will andere von seiner Meinung überzeugen, statt einfach das zu tun, was Gott gesagt hat. Gott gibt an Pfingsten den Heiligen Geist, er gibt Kraft und wir sollen Zeuge sein. Gehorsam bedeutet für mich, dass ich auch ohne wirklich viel verstanden zu haben manchmal, so wie die Jünger nach Jerusalem gehe im Bild und dort warte, dass er handelt. Und da kommt in Vers 14 noch ein ganz interessantes Stichwort. Sie warten und beten. Sie richten sich auf Gott aus. Und dann beginnen sie sofort, Jesus zu bezeugen. Ein zweiter Punkt. Pfingsten bedeutet die Erfüllung von Verheißungen. Die Erfüllung von Verheißungen. Ich lese uns den Anfang des Pfingsttextes aus Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, das meint zum einen, der Pfingsttag ist gekommen. Wir lesen im Alten Testament, zählt die Tage vom Passafest bis Pfingstfest. 50 Tage zählt. Machen Juden bis heute. Zählen jeden Tag. Erster Tag, zweiter Tag. Und dann weißt du, 50 Tage, dann kommt Pfingsten. Oder wie es im Alten Testament heißt, das Wochenfest. Das ist eine große Erwartung. Das bedeutet aber auch, dass sich an Pfingsten Gottes Verheißungen erfüllten. Ich lese uns nochmal aus unserem Predigttext, Apostelgeschichte 1, den Vers 4. Er gebot ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir vernommen habt. Eine Verheißung des Vaters, die sie von Jesus gehört haben. Da ist in erster Linie an Johannes 14 und Johannes 15 gedacht. Ich lese uns Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also, wenn der Heilige Geist kommt, dann geht es um Jesus. Der Heilige Geist wird auf Jesus hinweisen. Der Heilige Geist wird sie erinnern, was Jesus getan hat und was Jesus gelehrt hat. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Das ist mir so wichtig an diesem Pfingsten. Ich habe ja gerade die Phänomene gelesen mit Feuerzungen und Brausen vom Himmel und was alles da ist. Und dann noch in anderen Sprachen reden. Aber es geht in erster Linie um Jesus, nicht um die Phänomene. Drittens, Pfingsten bedeutet, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nochmal der Vers 5. Johannes, also Johannes der Täufer, hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Nämlich, das beginnt an Pfingsten. Ich habe schon gemerkt, Andreas hätte am liebsten auch zu dem Thema gesprochen heute. Es bewegt uns beide, habe ich gemerkt. Ja, das ist so wichtig, dass man diese Taufe mit dem Heiligen Geist richtig einordnet. Und das müssen wir von Jesus her tun. Auch da gibt es heute so viele unterschiedliche Meinungen. Sie werden mit dem Heiligen Geist getauft. Das hatte schon eben der erwähnte Johannes der Täufer angekündigt, Johannes 1,33. Da spricht Johannes, ich kannte ihn, also Jesus, noch nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, also Gott, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Jesus ist der, der mit Heiligem Geist tauft. Geistestaufe hat mit Pfingsten zu tun. Und mit dem Empfangen des Heiligen Geistes, der auf einen Menschen kommt. Umstrittenes Thema, was bedeutet Geistestaufe? Heißt das gleichzeitig Gabe des Zungenredens? Muss das jeder Christ erfahren haben? Ist es eine zweite Erfahrung und was wir alles noch an Meinungen haben? Kann ich heute nicht behandeln, die ganzen Themen. Das sind wichtige Themen. Aber was mir aufgefallen ist, so oft geht's um die Begleiterscheinungen. Zungenrede muss sein oder sonst etwas. So oft um das Sekundäre, statt um das, was am wichtigsten hier ist. Warum werden wir mit dem Heiligen Geist getauft? Um Kraft zu empfangen und um Zeuge für Jesus sein zu können. Viertens, Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf sie. Vers 8, ich lese auch noch den Vers 7 dazu. Der Heilige Geist kommt auf sie. Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Entsprechend heißt es auch in Apostelgeschichte 2, Vers 4, Pfingsten, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Der Heilige Geist kommt auf sie, das heißt, der Heilige Geist nimmt sie in Beschlag, in seinen Dienst. Der Heilige Geist macht sie zu seinen Kindern, zu Gottes Kindern. Gott erfüllt sie mit seinem Geist. Und Gott nimmt sie als Zeugen für seinen Sohn Jesus an. Und Gott wird sie in diesem Zeugendienst gebrauchen. Sie beginnen in fremden Sprachen zu sprechen, und zwar in menschlich verständlichen Sprachen. Die haben sie nicht gelernt. Wäre so ähnlich, wie wenn ich jetzt, nehmen wir Chinesisch, sprechen würde. Ich weiß nicht, ob wir heute jemanden da haben, der Chinesisch versteht. Ich muss eine andere Sprache nehmen, die jemand verstehen würde. Aber das ist das, um was es hier geht. Eine menschlich verständliche Sprache, die der Sprecher nicht gelernt hat, die aber andere, deren Sprache das ist, verstehen. Was machen Sie mit dieser neuen Sprache, die sie nicht gelernt haben. Ich lese uns nochmal aus Apostelgeschichte 2, jetzt die Verse 8 bis 11. Da wundern sich die Zuhörer. Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache sprechen, in der wir geboren wurden? Parther und Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und so weiter. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Die großen Taten Gottes. Merkt ihr, da geht es wieder nicht um das Phänomen in erster Linie, dass jemand in anderen Sprachen spricht, sondern was er spricht, was er verkündet. Ich lerne hier viel darüber, worüber ich reden und was ich an andere weitergeben soll. Die großen Taten Gottes, was er getan hat, nicht meine Erkenntnis und nicht meine Theologie. Es geht darum, was Gott Großes getan hat und was Gott Großes jetzt tut. Was Gott Großes getan hat, als sein Sohn Mensch wurde. Was Gott Großes getan hat, als er seinen Sohn auferweckt hat. Was Gott Großes getan hat an diesem Pfingsttag. Und was er heute in meinem und in deinem Leben Großes tut. Da gibt es so viel zu erzählen. Noch ein anderer Aspekt. Der Heilige Geist kommt nicht nur auf Sie als Einzelne, sondern auch als ganze Gemeinschaft. Das ist der Vers, den Andreas eingangs gelesen hat, die heutige Tageslosung. Lehrtext. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. 1. Korinther 12, 13. Durch den Geist in der Taufe in einen Leib Jesu getauft. Wir gehören zusammen. Wir sind von Jesus zusammengefügt zu einer Einheit. Das ist auch Pfingsten. Wir sind keine Einzelgänger oder gar Einzelkämpfer, sondern wir haben einen Auftrag und ein Ziel. Fünftens, Pfingsten bedeutet Kraft empfangen. Vers 8 nochmal, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Kraft. Heiliger Geist und Kraft gehören zusammen. Sieht man sehr deutlich an Petrus, hier an Pfingsten. Die meisten von uns kennen in Kapitel 2 seine Pfingstpredigt. Was für eine kraftvolle Predigt vor vielen Menschen. Und dann kommen auch noch viele zum Glauben. Das ist Gottes Kraft. Ich sehe bei Petrus aber auch, gerade hier im Blick auf Pfingsten, seine Standfestigkeit. Es war ja durchaus mutig, in den Hof des Hohepriesters zu gehen, als Jesus dort verhört wurde und verurteilt wurde. War mutig. Aber als er dann geprüft wurde durch diese Magd, die ihn anspricht, da hat er noch nicht die Standfestigkeit. Und jetzt kommt diese Kraft Gottes durch den Heiligen Geist in sein Leben und wir lesen in den nächsten Kapiteln in der Apostelgeschichte, dass er ganz mutig und offen Jesus bekennt. Er geht dafür ins Gefängnis und er lässt sich das nicht verbieten. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nämlich dann, wenn sie uns verbieten wollen, von Jesus zu erzählen. Was für eine Kraft und was für ein Mut. Dahinter steht, dass Christen durch den Heiligen Geist die Kraft für ihre Missionstätigkeit bekommen. Die Kraft von Jesus weiterzusagen. Jesus hat gesagt, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ja, ihm ist alle Macht gegeben Und davon gibt er uns jetzt an Pfingsten etwas, damit wir seine Zeugen sein können. Das steht dahinter. Christen empfangen Kraft für die Mission. Das ist die Kraft, von ihm zu erzählen. Und manches Mal auch der Mut, von ihm zu erzählen. Manchmal braucht es Mut und Kraft, zu Einzelnen zu reden. Manchmal braucht es Mut und Kraft, vor vielen Menschen zu sprechen. Es ist aber auch die Kraft, etwas aushalten zu können, was man gar nicht für möglich gehalten hat. Einer meiner Freunde am Montag hat gemeint, er hat erlebt auf Evangelisationseinsatz, sie sind einfach nicht müde geworden. Es ging und ging und ging und ging, weil es waren so tolle Möglichkeiten und sie wurden nicht müde. Es geht aber auch um die verändernde Kraft Gottes, die unser ganzes Leben zum Zeugnis macht. Die neue Schöpfung, die neue Natur, unser neues Wesen wird sichtbar. Das ist ein großes Zeugnis. Wir lesen im Römerbrief im 1. Kapitel, du kannst in der Schöpfung, ist im Moment wunderbar, wenn du da rausguckst in diesem Frühling, da kannst du so diese Schöpferkraft und dieses Lebenskraft Gottes erkennen. Du kannst Gott erkennen. Wie ist das im Leben als Christ? Da ist die Schöpferkraft, die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft, die lebendig macht, erkennbar. Das ist eine so tolle Sache. In der neuen Schöpfung, wenn ein Mensch wirklich von Gott verändert wird, erkennen andere die Kraft Gottes. Zum Beispiel, wenn man Gottes Reinheit und Heiligkeit im Leben hat. Die Auferstehungskraft wird so im Leben wirksam. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. 2. Timotheus 1, Vers 7. Noch ein Punkt zur Kraft. Es geht auch um die Kraft, seinen Willen tun zu können. Das ist mir auch so ein wichtiger Punkt geworden. Wie schaffe ich es eigentlich, das tun zu können, was Gott geboten hat und was ihm gefällt? Meine Kraft ist so schwach, aber seine Kraft, die durch den Heiligen Geist kommt, die hilft, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Es geht zum Beispiel, es geht um die Power, sich zu verändern. Die Power, sich zu verändern. Ihr merkt, meine Freunde können das viel besser ausdrücken, als ich das normalerweise mache. Die Power, sich zu verändern. Ihr kennt wahrscheinlich die Stelle, wo der Engel zur Maria kommt und ankündigt, du wirst vom Heiligen Geist schwanger werden. Und sie fragt, wie soll das gehen? Da kommt so ein großes Wort. Bei Gott ist nichts unmöglich. Das ist auch Pfingsten. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und diese Kraft ist da. 2. Petrus 1, Vers 3, da heißt es, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Das ist geschehen. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Alles geschenkt. Ein letzter Punkt. Pfingsten bedeutet Zeuge für Jesus sein. Nochmal der Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meines Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Keine Angst, ihr müsst jetzt heute nicht mehr ans Ende der Erde. Können für Jerusalem einfach mal Bonn einsetzen oder wo immer ihr wohnt. Bonn. Sie sollen mit Jerusalem anfangen, da wo sie sind. Wir fangen mit Bonn an. Was heißt Zeuge sein? Ein Zeuge bezeugt das, was man erlebt hat. Was man erlebt hat. Was du gesehen hast. Was du erfahren hast. Ein Zeuge Jesu hat Jesus erlebt, erkannt, erfahren. Ein Zeuge Jesu lebt mit ihm. Und das bezeugt er mit seinem Reden, das ist die eine Seite, und mit seinem Leben. Dabei ist das griechische Wort für Zeuge Martys. Martys, da steckt drin unser Wort Märtyrer, Blutzeuge. Letztendlich geht es bei Zeuge sein um ein Koste es, was es wolle. Diesen Schatz, den ich in Jesus gefunden habe, ist so wertvoll, dass ich es weitergebe, koste es, was ich wolle. Da ist Gottes, da ist die Liebe zu Gott stärker als die Angst um mich selbst. Das meint aber nicht nur Verfolgung und Tod. Da haben wir es hier in diesem Land sehr, sehr gut. Es meint auch, dass es mühsam sein kann, ein Zeuge Jesu zu sein. Kann zum Beispiel die eigene Bequemlichkeit kosten. Kann Zeit kosten, kann Geld kosten. Kann aber auch meine Angst kosten. Das ist doch was ganz Positives. Ich finde da gerade das Zeugnis, so dieses Vorbild von Petrus ganz wichtig. Das hilft mir, beim Zeugesein nicht aufzugeben. Der hat ja versagt gehabt kurz vorher. Und jetzt startet er durch, sofort. Ich brauche diese Ermutigung, um nicht aufzugeben, wenn Menschen absolut nicht hören wollen, gleichgültig sind, wenn einen Menschen sogar attackieren, weil man Jesus bezeugt, verbal meistens. Es hilft mir, treu das zu tun, was Gott aufgetragen hat. Wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, dann hat das eine Wirkung. Das ist ein Zeugnis für andere. Noch ein Punkt zum Zeuge sein. Im Alltag ist es wichtig, dort Zeuge zu sein, wo man ist und wo Gott einem hingestellt hat. An seinem Platz Zeuge zu sein. Im Alltag bereit sein zu erzählen, ich folge Jesus nach. Manchmal braucht das dann so einen kleinen Anstoß vom Heiligen Geist. Kennen wahrscheinlich viele von uns. Kleiner Anstoß. Sprich mal den an. Manchmal macht es uns der Heilige Geist sogar noch einfacher, indem uns ein vorbereiteter Mensch anspricht. So, ich habe auch schon begegnet, es passt gerade nicht. Heiliger Geist, bitte. In einer Stunde habe ich Zeit, aber jetzt gerade ist es ungünstig, weil ich beschäftigt bin. Achtet auf die Wirkung des Heiligen Geistes. Sowohl bei einem selbst, wo er einem aufmerksam macht, da wäre doch jemand. Aber auch, wenn er jemand schickt und es passt nicht, zeitlich oder irgendwas, dass wir offen sind. Wenn ich Gott Raum gebe und Zeit mit ihm verbringe, kommt es ganz natürlich zum Gespräch mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Nicht jedem liegt so das geplante evangelistische Gespräch mit Einsatz auf der Straße und allem. Wenn wir aber erfüllt sind von Jesus, dann passiert genau das, was in Matthäus 12, 34 steht. Matthäus 12, 34, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Zeugnis von Jesus geben geschieht aber auch durch das, was man nicht tut. Indem man manches als Christ einfach nicht mehr tut. Es sollte für einen Christ normal sein, dass er zum Beispiel nicht stockbetrunken ist, dass er keine Steuern hinterzieht, dass er nicht vor sich hin flucht, dass er kein Mobbing betreibt. Und man könnte diese Liste nun lange weitermachen. Das tut ein Christ nicht. Einer meiner Söhne ist Jahre her, in der Schulzeit noch, wurde mal von einem Mitschüler wirklich geplagt und attackiert und war übel. Und der Mitschüler war einen Kopf kleiner als er. Und ich habe ihn gefragt, warum wehrst du dich nicht gegen ihn? Ich meinte körperlich. Und er hat gemeint, weil ich Christ bin. Ja, unser Verhalten ändert sich. Wir tun als Christen manche Dinge, die normal sind, nicht. Manchmal ist es schwierig, in der Familie von Jesus zu reden. Das kennt ihr auch alle. Da haben sie eigentlich schon alles mitbekommen und es geht nicht weiter. Und auch noch nach Jahrzehnten sind unsere Liebsten nicht zu Jesus gekommen. Das ist eine große Not. Da besteht Zeugnis in einem Doppelten. Das eine ist ein verändertes Leben. Und ich sage euch nichts Neues, in der Familie ist das am schwierigsten. Die merken ganz genau, ob es echt ist. Aber wenn es echt ist, das veränderte Leben, was für eine Chance. Und der zweite Punkt ist Gebet. Anhaltendes Gebet um unsere Liebsten, auch wenn es Jahrzehnte geht und sich scheinbar nichts tut. Gott hat seine Zeitpunkte. Kommen wir zum Schluss. Was ist das größte Zeugnis? Wir sind ja bei Zeuge sein. Was ist das größte Zeugnis? Jesus sagt uns, Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das größte Zeugnis. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So einfach, oder? Das betrifft uns hier auch als Gemeinde. Wie gehen wir miteinander um? Ist da Streit, Rivalität, Ablehnung, Gegeneinander? Oder ist es ein Miteinander? Begegnen wir uns wirklich in Liebe? Und ich merke immer wieder, ich habe ja eben von einem Pastorentreffen in der Woche geredet, so was die anderen erzählt haben. Ich merke immer wieder, es geht uns hier an dem Punkt immer noch gut. Ich glaube, es ist auch noch viel Luft nach oben. Aber wir sind auch auf einem Weg, dass wir wirklich lernen, einander zu lieben, anzunehmen, miteinander umzugehen. Und das ist unser größtes Zeugnis. Nach außen, aber auch innerhalb der Gemeinde. Liebe untereinander heißt aber auch, wie begegnen wir jemand, der zum ersten Mal hierher kommt, in den Gottesdienst oder in die Gemeinde, oder der noch neu ist. Auch das ist eine ganz wichtige Frage. Haben wir Interesse an ihm oder stört er uns in unserer Gottesdienstruhe? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Wir beten. Herr Jesus, ich finde Pfingsten einfach fantastisch. Du hast gesagt, du lässt uns nicht allein verwaist zurück, sondern du sendest uns den Beistand, den Tröster. Der Heilige Geist kommt auf jedes deiner Kinder, Herr. Und der Heilige Geist erfüllt uns. Und der Heilige Geist gibt uns Kraft. Und der Heilige Geist leitet uns. Und der Heilige Geist macht uns zu neuen Menschen. Herr, du hast uns würdig empfunden, deine Zeugen zu sein. Wir wollen dir von Herzen danken, das adelt uns. Wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns auch in diesen Dienst nimmst, jeder auf seine Weise. Wir wollen dich bitten, dass du unser Leben prägst, Herr Jesus, dass du uns veränderst, dass deine Liebe an uns sichtbar wird. Danke, dass wir mit deinem Heiligen Geist und deinem Wirken rechnen können. Amen.